Werbung.
Am 11. Juni startet die Fußball-Weltmeisterschaft und damit auch die Frage, was ziehe ich an? Welche Girlande muss noch im Garten hängen? Und was kann man sich in diesem Jahr noch ans Auto klemmen, damit man auch ja nicht als Fußballfan übersehen wird? Bei Otto bekommt ihr alles mit nur wenigen Klicks, um auch bestens für den Fußballsommer ausgestattet zu sein. Starke Marken aus den Bereichen Sport und Fashion, Technik sowie Home und Living, aber auch WM-Artikel wie Trikots, Bälle, Fernseher und vieles mehr. Bei Otto seid ihr up to date, was die neuesten Trends angeht, um dann auch bestens ausgerüstet zu sein für das nächste Sommerfußballmärchen 2026. Wenn ihr also noch das Passende an Ausstattung und Fanartikeln für die WM sucht, dann schaut in die Shownotes. Dort findet ihr den direkten Link zur WM-Themenwelt. Otto finde ich gut.
Werbung Ende.
Uli, eins will ich dir sagen, ja? Uli, du hast überhaupt keine Ahnung. Keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung.
So, ihr Lieben, die heutige Podcast-Folge widmen wir der Disziplin. Wir wollen ja nicht wie Aurel Tchouaméni und Federico Valverde enden, ne? Wisst ihr schon, die beiden Realspieler haben sich im Training gegenseitig so besorgt, dass Valverde mit einer Platzwunde an der Birne ins Krankenhaus musste und beide jetzt 500.000 Euro Strafe berappen. Also, sammelt euer Geld. Max Zielke, unser messerscharfer Sky-Moderator, und Timo Schäfers, unser hochemotionaler Sky-Reporter, müssen sich zusammenreißen, ja, sonst kostet's. Und ich, Uli Köhler, der Mann, der laut Uli Hoeneß überhaupt keine Ahnung hat, müssen heute Disziplin üben. Denn wir haben A, keine Kohle und heute auch noch einen knappen Zeitrahmen. Und wir müssen es so machen wie Tchouaméni. Ja, der hat anscheinend bar bezahlt und dürfte im Klassiko schon wieder mitmachen. Habt ihr zugeguckt? Ja.
Also erstmal
unglaublich,
froh,
was da passiert.
Erstmal bin ich froh, Uli, dass du mit dem Vorhaben in diesen Podcast gehst, heute mal keine Kopfnuss zu verteilen. Ich bin gespannt, ob du dich auch dran hältst. Und 500.000 Euro hätte ich jetzt nicht in Cash, anders als Tchouaméni. Ich habe dieses Spiel nur über Social Media verfolgt tatsächlich. War ja sehr, sehr emotional mit der Meldung um den Tod von Hansi Flicks Papa, die, glaube ich, am Morgen dann veröffentlicht worden ist, die Schweigeminute, die es gab. Und ja, klar, Barcelona ist Meister, aber ich finde, das rutscht dann so ein bisschen in den Hintergrund. Und es gab ja auch schöne Szenen zwischen diesen beiden Streithähnen, zwischen diesen beiden Vereinen, die sich ja auch nicht immer verstehen. Direkt mit Abpfiff sind ja sehr viele Spieler zu Hansi Flick gegangen, Abeloa auch, der Coach, und haben kurzen Drücker verteilt. Das fand ich irgendwie dann cool zu sehen.
Ich habe mir das Spiel ganz angeguckt, 90 Minuten lang, und auch vor Anpfiff muss man sagen, man kann über Real Madrid viel schimpfen in dieser Saison und über die Spieler viel schimpfen. Gerade Jude Bellingham, kurz vor Anpfiff auch nochmal rausgegangen, hat Hansi Flick kurz gedrückt. Also das haben sie sehr stilvoll gelöst alle. Und diese Schweigeminute, da hatte ich wirklich hatte ich Pipi in den Augen, kann man nicht anders sagen, weil Barca das nicht nur mit Stille gelöst hat, sondern dann mit sehr emotionaler Musik, und man konnte Hansi Flick auch ansehen. Das hat den schon richtig bewegt. Das ganze Stadion hat danach seinen Namen skandiert. Also ja, unser Beileid natürlich. Und Hut ab für die Lösung, das so zu machen, das war, ja, hochemotional.
Haben sie gut hingekriegt, aber man muss natürlich dazu sagen, nachdem sich Real immer wie die Axt im Walde auch bei der letzten Meisterschaftsgratulation irgendwie benommen hat, muss man sagen, ja, so gehört sich's auch, und das haben sie wirklich gut gelöst, aber eigentlich soll es eine Selbstverständlichkeit sein, das muss schon auch dazu sagen.
Das stimmt,
nur,
das stimmt.
Nur weil die Kettensäge jetzt nicht ausgepackt wurde, wunderbar, aber dann hat Barca die Kettensäge ausgepackt und das locker nach Hause geschaukelt, und man merkt einfach, bei Real, da ist ja gar nichts mehr da, oder? Ich habe es auch ganz gesehen, das Spiel.
Nee, das war wirklich gar nichts. Komplett unterlegen. Barca hat die in der ersten Halbzeit hergespielt, als gäbe es keinen Morgen mehr. Also wenn es da zur Pause 3-4-0 steht, dann darf sich auch keiner beschweren. Dani Olmo, wer es nicht gesehen hat, eine Traumvorlage mit der Hacke. Also die haben wirklich richtig geilen Fußball gespielt. Und Barca hat zum ersten Mal überhaupt die Meisterschaft in einem Klassiko gewonnen. Also ein spezieller Moment, kann man schon sagen.
Ja, und sie haben es hochverdient irgendwie hingekriegt. Und da muss man sagen, wenn Courtois war der beste Mann von Real, sagt er irgendwie alles. Ja, also gerade an den Hansi generell eine unglaubliche Gratulation. Das ist ja irre, im zweiten Jahr in Folge wieder Meister. Er ist der Liebling in Barcelona. Das gab's nicht oft, dass Trainer in Spanien wirklich langfristig oder zumindest mittelfristig Lieblinge sind. Also, Chapeau.
Er hat es auch ein bisschen auf Spanisch probiert nachher bei der Ansage an die Fans. Hat dann gesagt, hey, ich muss auf Englisch wechseln. Haben sie ihn alle gefeiert? Ich habe zwei Punkte zu diesem Spiel, zwei Trainerfragen. Zum einen, wir können bei Hansi Flick bleiben. Da gibt es viel Liebe, aber auch viel Kritik, weil sie haben die Champions League ja schon wieder nicht geholt. Und als Barca-Trainer wisst ihr ja, man muss es eigentlich tun. Da gibt es dann immer die Frage, kann man mit diesem Fußball, mit diesem Offensivfußball, mit dieser hohen letzten Kette, kann man damit auch auf ganz großer Bühne Erfolg haben oder nicht? Findet ihr berechtigt die Kritik?
Der Hansi ist schon mal mit diesem Fußball Champions-League-Sieger geworden. Die Bayern, damals in Lissabon, die haben genau den gleichen Fußball gespielt. Und selbst in dem Spiel, wo sie gegen Barcelona, glaube ich, 8-2 gewonnen haben oder irgend so, da haben sie in den ersten 5 Minuten schon 4 Konter gehabt, die natürlich Manuel Neuer alle gehalten hat. Also man kann, muss aber nicht Champions League-Sieger werden mit so einem Fußball.
Recht, Uli. Da darf man jetzt nicht den Fehler machen, den man hierzulande jetzt mit den Bayern hier und da schon gemacht hat, wo sie aus der Champions League rausgeflogen sind, war im Nachhinein dann alles blöd und nur noch alles die Hälfte wert. Ja. Dann sind jetzt 89 Punkte, die sie vielleicht holen in der Meisterschaft, plötzlich nur noch so eine Randnotiz. Das darf nicht passieren. Und wie das jedes Jahr so ist, es treten 7, 8 Top-Favoriten auf diesen internationalen Titel, auf diesen europäischen Titel an. Am Ende wird es nur einer. Das heißt nicht, dass die 7, die dann leer ausgehen, einen blöden Ansatz hatten. Und deswegen, also ich glaube, Hansi Flick bleibt diesem Ansatz treu. Auch noch zu ihm 1, 2 Sätze. Was wurden die Augen gerollt? Gerade, ja, glaube ich, in Deutschland, als diese Meldung kam, er übernimmt Barcelona nach diesem, ja, Bundestrainer-Ausflug, der wirklich nicht glücklich lief für ihn, mit dieser Doku, die es dann aus Katar gab.
Ich wollte gerade sagen, diese Doku ist ja allen nur noch im Kopf geblieben. So schlimm, ja, oder?
Wo also ich mir so dachte, einen guten Trainer. Also, wie kann man jemanden so demontieren? In der Doku, wo es eigentlich darum geht, klar wird immer so glorifiziert und es wird immer alles rausgekitzelt, was geht, und vielleicht auch im Nachhinein alles ein bisschen schöner dargestellt als es oder noch heldenhafter als es eigentlich war. Diese Doku war ja das komplette Gegenteil, und ich glaube, dagegen musste Hansi Flick jetzt erstmal wieder ein paar Titel holen, um sich sein Image, was ja tadellos ist, der hat mit Bayern in einem halben Jahr 6 von 6 Titeln damals geholt, die es zu holen gab, seinen Ruf wieder reinzuwaschen.
Du, wir sind ja alle drei Fernsehmacher, und Uli, du machst das auch schon ein paar Tage. Wir wissen ja alle, dass der Schnitt von so einer Doku schon sehr, also sehr dafür sorgen kann, wie man etwas anschaut. Ne? Also ja, es war nicht nötig, Hansi Flick so zu zerlegen. Und am Ende war das eine Zerlegung von Hansi Flick. Sind wir uns, glaube ich, einig.
Stimmt, aber er hatte sich in diesem Moment auch, gerade in der Nationalmannschaft, da kurz vor der WM, hat er sich schon selber auch ein bisschen verloren. Da hat er irgendwie nicht die richtigen Register gezogen, muss man auch sagen. Also das lag schon auch an Hansi Flick, der irgendwie mit seinem ganzen Umfeld das nicht auf die Reihe gebracht hat. Es gehört auch dazu, aber jetzt ist er wieder da und jetzt gratulieren wir Hansi, und Spanisch, scheißegal, du musst es nicht mehr perfekt können, ja, muss man wirklich sagen. Es geht, ja, und wer spielt gegen Barca im nächsten Jahr in der Champions League? Ist ja auch irre, oder? Bei uns in der Bundesliga, sage ich jetzt mal, da war jetzt Leipzig, haben sich irgendwie hingestolpert, 2-1 gegen Pauli. Aber irgendwie haben sie es schon verdient. Und Ole Werner, der echt, also ja, Jugendarbeit leisten musste, teilweise hat es irgendwie verdient. Der ist ein bisschen, der ist ja viel lustiger, als er rüberkommt.
Hat man so ein bisschen, immer so ein bisschen graugänsig eigentlich, ne?
Ja, genau. Sehr gut, sehr graugänsig. Sehr geil.
Aber also er ist halt wirklich das Gegenteil. Ich habe ihn in der Vorbereitung schon das erste Mal erlebt und dachte schon so, ah, okay, der ist irgendwie ein lockerer Typ. Dann gab es auch mal einen Podcast von ihm, der ihm sehr gut getan hat, glaube ich. Und die Arbeit ist einwandfrei, wenn wir uns überlegen, wo Leipzig in der vergangenen Saison stand, wen die alles abgegeben haben. Die haben Šeško und Xavi verloren und sind jetzt souverän in die Champions League eingezogen.
Ich glaube, dieses Jahr, was sie jetzt hatten, ohne Dreifachbelastung, das tut so einer Truppe, die im Altersschnitt 23, 24 ist, glaube ich, auch mal gut, dass du dich darauf konzentrieren kannst, von Wochenende zu denken, zwischendrin mal ein Pokalspiel zu haben und dann nicht als RB Leipzig mit einer großen Marke, mit der Dose im Rücken, dann plötzlich gegen Barcelona oder wen auch immer spielen zu müssen und da zusätzlich noch Erwartungen erfüllen zu müssen, die du vielleicht gar nicht halten kannst. Finde ich echt gut. Und bei Ole Werner habe ich letztens einen Journalistenkollegen aus Leipzig getroffen und da habe ich ihm auch gesagt, ja, irgendwie so zu dem, was RB sein will, passt Ole Werner gar nicht. Aber er erlebt ihn fast täglich und hat gesagt, ja, der wird aber immer RB-iger. Und seitdem denke ich drauf, was meint er denn damit? Oder ist denn RB-ig?
Er trinkt die Kaltgetränke, die es dort gibt, die in jedem Kühlschrank dort stehen.
Und du meinst, das verändert einen, ja? Vom Wesen. Ja,
ich glaube,
das kann ich bestätigen.
Ich glaube wirklich. Ja, Wahnsinn. Und was mich freut, und das hat nichts mit Missachtung von Leverkusen zu tun, VfB spielt ja mit den schönsten Fußball in der Liga. Und dass die, ja, ist kein einfaches Spiel gewesen, weil vorher waren sie jetzt nicht mehr so sicher, dass die Leverkusen da weggefiedelt haben, das fand ich schon sehr schön. Und
die liegen nach 35 Sekunden zurück, ne? Ja, also wenn wir dann über das Thema Widerstände überwinden Druck reden, ja, zu Hause, alle erwarten, okay, jetzt geht's hier dieses Finale um die Champions League, wie es immer betitelt wurde, und dann liegst du direkt hinten und trotzdem spielen die wieder einen wunderschönen Fußball, wirklich auch die Tore, wie sie die herausspielen, das guckst du dir einfach nur gerne an, die Interviews danach auch. Gab ein Doppelinterview, Demirovic und Undav, wo wir erstmal drüber gesprochen haben, warum habt ihr ihn denn salutiert? Nach dem Tor von Undav standen Stiller und Demirovic vor ihm und haben ihm salutiert. Da hat er gesagt, ja, ich werde hier immer als der General abgestempelt. Das gibt es normalerweise von Kylian Mbappé, diese Memes. Das ist jetzt Dennis Undav. Undav, der Stuttgart-Mbappé.
Ja, finde ich super. Ja, hat auch so eine Generalsfigur generell.
Breites Kreuz hatte. Auf 5 Hoffenheim punktgleich mit Stuttgart vorm letzten Spiel und Leverkusen mit 58 Punkten, 3 Punkte dahinter. Also der Kampf um Platz 4, der ist noch nicht ausgefochten. Den nehmen wir mit in den letzten Spieltag. Ja. Und wenn wir aber jetzt mal das Thema letzter Spieltag setzen, dann müssen wir auch in den Keller gucken. Denn seit gestern, seit Sonntag, haben wir eine ganz besondere Konstellation, die ich ehrlich gesagt in keinem Universum noch für möglich gehalten hätte. Wolfsburg, jetzt Achtung, nicht St. Pauli, sondern Heidenheim und dann erst St. Pauli mit 26 Punkten, alle drei. Torverhältnis Wolfsburg minus 26, Heidenheim, Pauli beide minus 29. Aber da Heidenheim mehr Tore gemacht hat, sind sie tatsächlich diesen Platz 18 los. Und also wenn Heidenheim die Klasse hält, dann werde ich Frank Schmidt dazu zwingen, seinen Jungs vom Spieltag 1 der neuen Saison zu sagen, übrigens, wenn ihr heute nicht gewinnt, dann seid ihr abgestiegen. Weil seitdem dieser Fall eingetreten ist, seitdem es rechnerisch soweit ist, ich weiß gar nicht mehr, was es war, Spieltag 29, 30, wäre es, glaube ich, rechnerisch schon hätte es schon zu Ende gehen können, seitdem punkten die immer. Und jetzt überlegt euch mal, die hätten sich dieses Kacktor gegen die Bayern in der 90+6 nicht mehr gefangen, wo der Ball vom Rücken von Ramal noch ins Tor geht. Dann hätten die jetzt, das ist alles hätte, wenn und wäre, das sollte man eigentlich
aber
gar nicht tun.
Nein, aber es stimmt, dann wären sie am Relegationsplatz und könnten es aus eigener Kraft schaffen und so können sie es nicht schaffen, weil selbst wenn sie im letzten Spiel gegen Mainz gewinnen, wenn Wolfsburg gewinnen sollte, steigen sie trotzdem ab.
Im direkten Duell gegen St. Pauli. Also Heidenheim ist jetzt quasi im Sandwich zwischen Wolfsburg und St. Pauli. Die müssen entweder auf ein Unentschieden hoffen oder auf einen Sieg von St. Pauli und gleichzeitig die gleiche Tordifferenz mit einem Sieg gegen Mainz erringen. Dann wären sie auch auf Platz 16.
Wahnsinn.
Und damit hast du, glaube ich, die Magie von diesem letzten Spieltag komplett zusammengefasst.
Baller, baller.
Also, weil wir werden rechnen, es wird irgendwo jemand sagen, oh, da ist ein Tor gefallen und alles hat sich wieder verschoben. Ich glaube, die größte Sorge, die Heidenheim haben muss, ist einfach die Formschwäche von St. Pauli leider, die jetzt zum Saisonende überhaupt nicht mehr aus dem Quark kommen. Aber, ey, letzter Spieltag in St. Pauli, das ist, glaube ich, die gute, oder auf St. Pauli ist die gute Nachricht. Ja, also unendlich cool, dass Heidenheim das nochmal so macht. Und selbst wenn die runtergehen würden, das will dann zwar in dem Moment keiner hören, aber allein sich da so nochmal reinzukämpfen, unfassbar. Wirklich unfassbar. Und ich habe sie ja in München live gesehen. Das war eine Mannschaft, die komplett geglaubt hat, die limitiert ist gewisserweise. Aber ich kann schon mal ein kleines Teasing geben. Meine Glaskugel wird damit zu tun.
Ah, okay. Okay.
Ah, und auch, verstehe. Also
selbst wenn Heidenheim runtergehen sollte, das ist ein ganz anderes Absteigen, als man noch vor 5, 6 Wochen dachte, wo du dachtest, okay, das sind die Abgeschlagenen, über die redest du wahrscheinlich ab Spieltag 30 gar nicht mehr, weil es nur noch darum geht, wer wird 17, 16, 15, 14. Aber also sich so da zurückzuschießen, da gehört eine ganze Menge zu. Also das, da habe ich wirklich Hochachtung vor.
Und dann könntest du Frank Schmidt schon wieder Trainer des Jahres machen, ne? Also ohne Probleme. Ja. Selbst wenn die absteigen würden, könntest du sagen, was ist das für ein geiler Trainer? Also der sagt, glaube ich, alles darüber aus.
Wenn die 16. werden, dann hat Vincent Kompany schlechte Karten, was diesen Titel angeht.
Ja.
Wobei dann der Julian Schuster da auch schon wieder mitspielt. Nein, das ist ja auch dann wieder das Thema.
Trainer des Herzens der Saison ist dann Frank Schmidt.
Ja,
das auf jeden Fall.
Ja, in Sachen Julian Schuster, das ist so klammheimlich, das Spiel ist so ein bisschen unterm Radar durchgegangen. Für Freiburg geht es ja noch um internationale Plätze, muss man sagen. Falls sie nicht gewinnen sollten gegen Aston Villa im Euroleague-Finale.
Was natürlich ausgeschlossen ist.
Gegen Unai Emery gewinnst du nicht, ne? Im Europa-League-Finale.
Genau, der hat da... Die.
Ach so, Entschuldigung. Meine Premier League-Brille hat da kurz mal zugeschlagen.
Ja, sagen wir mal, sind nicht die absoluten Favoriten. Ja, und dann gewinnt plötzlich der HSV, macht dann plötzlich auch mal wieder ein gutes Spiel. Die haben sich da auch irgendwie wieder gefangen. Es ist schon ganz interessant, man sieht so interessante Tendenzen. So manche kommen überhaupt nicht mehr. Du hast gesagt, Pauli wird immer schlechter statt besser, dann hinten raus, wenn es darauf ankommt. HSV hat sich wieder gefangen. Und die Freiburger, ja, jetzt sind sie auf Rang 7. Ja, Timo?
Der HSV, die Nummer 1 im Norden übrigens, das steht jetzt schon fest. Das ist natürlich, also jahrelang waren sie die Lachnummer da in Liga 2 und ihr kommt nie wieder hoch. Jetzt sind sie die Nummer 1 im Norden. Spricht auch nicht für Norden, ehrlicherweise.
Ja.
Finde ich trotzdem bemerkenswert. Und wir haben gar nicht so viel gefühlt in dieser Saison über den HSV geredet. Vuškovic jagt da schon wieder ein Ding rein mit 130 Sachen und sagt danach den schönen Satz, ah, ich glaube, ich habe mich ein bisschen zu sehr in diesen Verein verliebt, weil er selber weiß, ich bin nur ein Leihspieler und im Normalfall geht das Ganze hier zu Ende. Aber also was der geleistet hat, da bin ich wirklich mal gespannt, wo wir den nächste Saison sehen.
Ja, und da muss man ja auch noch in die Reihe noch Vieira dazu nehmen. Ja. Lokonga, die drei, die sie auf der letzten Rille noch verpflichtet haben. Da muss man wirklich sagen, die haben sich den Klassenerhalt aber kurz vor Toreschluss auf dem Transfermarkt noch geschnappt. Und ich weiß nicht, gucken wir jetzt schon nach vorne. Wenn ich so an die nächste Saison denke, dann weiß ich nicht, ob den so ein dreifacher Glücksgriff nochmal gelingt.
Ja, muss natürlich. Das wissen sie auch, weil ohne den hätten sie auch die Klasse nicht gehalten. Das muss man auch ganz klar sagen, wie es du siehst. Und ja, ist so hochinteressant. So spielen dann die Frankfurter auch noch eine gewisse Rolle, denn der VfB spielt in Frankfurt. Die müssen dort unbedingt gewinnen. Aber nachdem Riera immer weiterhin Riera Dinge macht, glaube ich, sieht's ganz gut aus für den VfB. Ja, der Albert, der wird jetzt sein letztes Spiel bekommen in Frankfurt.
Bist du dir sicher, Uli?
Ja. Wenn da das alles andere. Ja, also ich sage jetzt mal, ich bin mir sicher, weiß nicht, was ich dabei mache, weil für den Irren weiß man nicht, egal was da passiert, nein, den kannst du nicht behalten, es geht nicht, weil die ganze Mannschaft ist ja völlig zerstört, Burkhardt in der 83. Minute rein und so Sachen, das kannst du nicht machen mit den Leuten, auf die du baust und auf denen die Zukunft ja irgendwie gesetzt ist, ja.
Bei Burkhardt haben die Lippenleser auch zugeschlagen.
Ich habe so einen Clip gesehen, auch so ein Kameraschwenk.
Was haben Sie, was war? Hat er schon auf Spanisch?
Ja, auf also es war Spanisch und es war, glaube ich, nicht ganz jugendfrei. So kann man es zusammenfassen, wenn er es denn so gesagt haben
Burkhardt
sollte Richtung
Spanisch
Trainer. Aber
geredet.
Die Lippenleser der Nation.
Burkhardt hat Spanisch geredet.
Ja, ja, der hatte da mal ein, zwei Sachen im Mallorca-Urlaub aufgeschnappt, glaube ich. Und das war nicht ganz so freundlich
ist es
Richtung
Szene
Trainer.
Eher mit dem Ball unterm Arm, nachdem er das vorgemacht hat. Okay, da habe ich nur die Szene gesehen. Aber es war wirklich Richtung Trainer adressiert, ja?
Naja, also das haben jetzt die Lippenleser der Nation, haben das jetzt mal so interpretiert.
Und er hat da rausgeschaut.
Es braucht auch nicht ganz viel Fantasie, dass es auch möglich ist. Also ja, wir haben es auch im Transfer-Update natürlich enthüllt, dass der Plan ganz klar ist, dass Riera im Sommer Feierabend ist in Frankfurt. Gab ja sogar eher die Diskussion, ob er jetzt sogar noch das letzte Spiel bekommt oder nicht. Also auf dem Niveau unterhalten wir uns eher. Da hat der ein oder andere schon davon geträumt, dass Alex Meyer vielleicht sogar an der Seitenlinie steht. Der Fußballgott, der gerade in der U19 Trainer ist. Also ja, das wird zu Ende sein und dann wird's ein spannender Sommer für Markus Krösche, viel gelobt, ganz, ganz hohe Regale wurde da reingesteckt schon. Jetzt muss er in die andere Richtung gucken gerade.
Oh, das ist bitter für Markus Krösche, großes Risiko. Aber anscheinend hat sich der gute Riera beim Gespräch, beim Persönlichen irgendwie verstellt. Wahnsinn.
So wie ihr zwei, als ihr mich hier in diesen Podcast reingequatscht habt. Lass uns mal versuchen, Nägel mit Köpfen zu machen hier, ausnahmsweise. Wir reden über Platz 4 und über Platz 16. Die Entscheidungen, die wie ich finde, am kitzligsten sind. Wer, Uli, wird nach Spieltag 34 die 4 sein, wer die 16?
Der VfB auf jeden Fall die 4.
Ja, bleibt so.
Und die 16... Ich befürchte, also weil die anderen sind einfach ein bisschen einen Tick sympathischer, wenn ich sagen würde, befürchte, dass Wolfsburgs Pauli schlägt.
Unser Internetwolf gegen seine gegen seinen
wenn
Rudel.
Wenn selbst schon Uli Köhler von Wolfsburg abrückt.
Ich bin schockiert.
Eieiei.
Uli hatte ja Tränen in den Augen übrigens am Samstag, als das neue Wolfsburg-Wappen enthüllt wurde. Weil vor dem Bayern-Spiel sind sie zurückgekehrt zu ihrem alten Wappen. Und da haben die Wölfe-Fans um Uli Köhler ja seit Jahrzehnten drauf gelauert. Jetzt ist es soweit. Also es gibt noch
die
positiven Zinnen, Nachrichten.
Oh Gott, ja. Das sind auch so Sachen, da denkst du, geht's noch irgendwie? Wenn gar nichts mehr reicht, dann endest du das Wappen oder so. Also vollkommen irre. Ja.
Und? Ich würde gehen aufs Doppel-H. Hoffenheim und Heidenheim für mich die Antwort auf Max' Frage.
Okay. Wie?
Oh.
Also ich wollte eigentlich auch mit Stuttgart gehen. Aber da jetzt zwei von drei da oben schon genannt sind, nehme ich die drei. Leverkusen, da bin ich übrigens am Samstag.
Okay.
Und dann gehe ich. Ja, dann gehe ich mit St. Pauli. Dann haben wir doch alle sechs hier mal genannt.
Super. Sehr gut.
Gut. Auch das ist wunderbar.
Manchmal ist es gut, als Letzter dran zu sein. Da bleibt einem dann gar keine Wahl mehr.
Ja,
ich habe mal eine Frage an euch. Beamt euch mal zurück nach gestern, nach Düsseldorf, wo ich mit der zweiten Liga war, und Elversberg zu Gast. Kurz dazu gesagt, Paderborn, Timo, wissen wir, unentschieden gespielt, Hannover auch nur unentschieden gespielt. Das heißt, vorm Spiel hatten drei Mannschaften da oben, 2, 3 und 4, die es noch schaffen können, 59 Punkte. Hätte Elversberg 3 Punkte geholt, nur mal rein theoretisch, dann hätten sie 62, hätten am letzten Spieltag nur noch punktetechnisch abgefangen werden können zu einem Punktgleichstand von Hannover und Paderborn. Hätten aber im Fall eines Sieges ein um mindestens 9 Tore besseres Torverhältnis gehabt. Sprich, die einen müssten 5-0 gewinnen, die Elversberger 4-0 verlieren. Zu Hause gegen Münster, gegen den Letzten.
Gegen den abgestiegenen Letzten.
Genau, aber das wussten wir ja noch nicht, dass sie da abgestiegen sind.
Na gut.
Hättet ihr vorm Spiel als Elversberger gesagt, wenn wir dieses Spiel gewinnen, sind wir aufgestiegen?
Ja.
Klar.
Hat aber keiner Logo. Von denen.
Understatement.
Ja, und vielleicht haben sie deswegen auch nicht gewonnen. Jetzt können wir es mal weiterspinnen, das Ding.
Ja, du meinst, die dicke Brust muss man haben, ja, da hast du schon recht. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, Ich bin, ich sage, sollen wir auch tippen? Ich sage, Hannover wird Zweiter und Paderborn in der Relegation.
Du glaubst, dass Elversberg gegen Münster, die gestern abgestiegen sind, zu Hause verliert?
Ach so, halt, war ja Münster. Okay, stopp. Okay, dann nicht.
Schneiden wir raus.
Also Münster war ja Münster, okay.
Ja, aber also, weiß. Ich sag mal so, also ich wäre verwundert, aber nicht geschockt bei dem, was da für Ergebnisse passieren in dieser Liga. Also es ist überhaupt nicht ausgeschlossen. Und vielleicht sagt Münster ja auch, komm, jetzt versuchen wir mal so zu spielen, wie wir es die ganze Saison über wollten. Und das klappt dann plötzlich. Ich glaube jetzt auch nicht dran, aber Timo, du bist ja eh emotional viel investierter.
Ja, also ich muss natürlich auf Paderborn gehen, wenn wir hier unser kleines Tippspiel weitermachen, die gegen Darmstadt spielen. Ich bin aber auch an dem Punkt, selbst an Spieltag 34, dass ich mir in dieser Liga wirklich nichts mehr zutraue. Also ich weiß das nicht. Wir gucken uns das an und werden es begeistert verfolgen. Anders kannst du es ja wirklich nicht machen. Es ist ja, es geht in alle Richtungen. Düsseldorf im Prinzip am Boden. Du hast das Gefühl, alles klar, Elversberg, die haben jetzt Paderborn hier weggeschossen die Woche vorher. Die sind komplett im Flow, die wissen auch, ein Sieg, dann sind wir durch. Und dann verlieren die das Spiel. Ich weiß es nicht, aber es macht unendlich Spaß. Und man ist da schon ein bisschen traurig, finde ich, dass die Saison bald vorbei ist.
Ich glaube, ja, die Elversberger machen es. Werden das 59. Mitglied der Bundesliga.
Du, wenn alles normal läuft, ja. Bin ich komplett bei dir.
Wenn
aber das Problem lag in dem Normal.
Ja, aber am Tabellenende ist ja das gleiche, der gleiche Wahnsinn auch in der zweiten Liga. Das muss man ja nun auch sagen. Da haben die Fürther, die ja echt, mit dem Trainerwechsel muss man einfach sagen, ist da was passiert in Fürth? Mhm. Da geht es jetzt plötzlich besser. Wie in Düsseldorf auch. Die werden sich auch schon gefragt haben, warum der Ende erst so spät auf den Anfang folgte. Also das ist Wahnsinn.
Also unten kann Magdeburg auf Platz 12 mit 39 Punkten tatsächlich noch in die Relegation rutschen. Also 12 bis 17. Da ist von Rettung, Relegation bis direkter Abstieg noch vieles für viele möglich. Also Braunschweig und Düsseldorf können auch noch direkt runtergehen auf 14 und 15. Fabi Klos hat nasse Hände wegen Arminia Bielefeld, mit dem war ich gestern in Düsseldorf. Der hat diese drei Spiele auch ein bisschen anders verfolgt als ich, die dann parallel liefen. Also ich verstehe die Angst von jedem da unten, weil ausschließen wäre fahrlässig.
Du hast es jetzt auch wieder gesehen, also die Hertha gewinnt gegen Fürth, ein absurdes Spiel, Fürth, glaube ich, über 20 Abschlüsse in Überzahl ganz lange
eine
Zeit,
Stunde, ne?
Verlieren dieses Ding trotzdem. Also, und Hertha geht's um gar nichts mehr, die habe ich letzte Woche in Magdeburg gesehen, da war überhaupt nichts mehr, da war kein Antrieb mehr gefühlt. Jetzt fahren die nach Bielefeld, auch da sage ich im Normalfall, so wie ich die Hertha gesehen habe, in Bielefeld, alle flippen völlig aus, Widerstände ohne Ende. Ja, das gewinnt normalerweise die Arminia dann zu Hause irgendwie. Aber du, keine Ahnung. Aber es wird unendlich geil. Sonntag, Attacke. Du bist auf Schalke, glaube ich.
Ja.
Ne? Da geht es ja auch noch um einiges.
Ja gut, also für Schalke nicht, aber für Braunschweig.
Da geht es um Party.
Ja, also für Schalke geht es nur noch um die Party und wer am längsten die Schale in der Hand halten darf und in die Luft recken. Ja, aber Braunschweig,
Du, und dann geht's um Ullis Lieblingsthema, Wettbewerbsverzerrung. Also jetzt gegen Nürnberg hat Schalke natürlich mit 3 Restpromille mal gar nichts gezeigt.
Ein Gegentor pro Promille.
Ich glaube, so werden die aber nicht auftreten, oder? So werden die nicht auftreten.
Nee, nicht im Heimspiel, nicht wenn sie die Schale kriegen. Ich glaube, für Braunschweig, für den Gegner nächstes Wochenende, war dieses Nürnberg-Spiel jetzt nicht gut. Also ich glaube auch, dass, also so wie ich Miron Muslic einschätze, dass der sagt, ey, das lasse ich euch einmal durchgehen, aber nicht, wenn wir hier eine große Party mit Bühne auf dem Mittelkreis und Konfettiregen und Meisterschale haben. Also dann will ich diese Saison auch mit dem Ergebnis zu Ende bringen, was dafür gesorgt hat, dass wir diese Schale in der Hand halten.
Er hat ja auch mehrfach betont, diese ganze Ibiza-Reise hätten wir nicht gemacht, wenn Nürnberg noch irgendwie in irgendeine Richtung hätte abschmieren können. die waren durch, Schalke war durch, deswegen war alles okay für alle Beteiligten. Ja. Aber ich glaube auch, dieses Braunschweig-Ding, da wird jetzt nochmal gesagt, Ibiza letzte Woche war schön, jetzt ist noch einmal Training und wir zeigen uns mit breiter Brust, weil es hat ja auch wirklich keiner Lust, sich dahin zu stellen, nach einem 0-2 gegen Braunschweig zu feiern. Deswegen,
ja, eben. Und ein paar auch schlechte Abschiede wird es auch geben, also ein paar letzte Auftritte. Die Schalker werden jetzt nicht jeden mit nach oben nehmen in Liga 1 und ich glaube, das wird eine andere Anspannung sein, mit der sie da auftreten.
Ein großes Fußballfest, aber in Sachen Abschiede. Also eins wollte ich noch sagen, Jule Brandt, also wie der verabschiedet wurde, das muss man sagen, toll in Dortmund. Und ich habe so ein Gefühl, das ist irgendwie so der letzte Fußballer von Dortmund, der richtig da irgendwie kicken konnte, da verliert Dortmund ja mehr wie nur Jule Brandt, der zugegebenermaßen nicht Niki Kovac-artig zurückgearbeitet hatte und jetzt dann irgendwie seinen Vertrag nicht verlängert bekommt, aber großer Kicker, großer Typ, immer im Interview gut, stand für guten Fußball. Schade, dass man den nicht so einbauen konnte, dass er noch viel mehr für die tun konnte. Aber überleg mal, das ist der Letzte aus der Riege, der hat noch mit Mats Hummels gespielt, mit Erling Haaland, mit Sancho. Was waren da für Kicker? Und es ist keiner mehr da. Fabio Silva wird das nicht werden können, was Jule Brandt war. Oder
egal.
wen du Opa Mujeka oder wie sie alle heißen, ja. Also
ich weiß, was du meinst. Wenn man den Namen Julian Brandt hört, dann kann man dem einem ganz klaren BVB-Gesicht zuordnen. Da weiß man, okay, das waren seine Nebenmänner, das war so der Kern dieser Truppe. Wenn ich heute in Kern der Dortmund-Mannschaft oder wahrscheinlich auch ab kommender Saison, wo wir noch gar nicht wissen, wie die aussieht, weil da, glaube ich, ganz, ganz viel passieren wird, aber das müsste erstmal alles neu wieder aufgebaut werden. Ja,
ja, genau. Mit Schlotterbeck.
Ja, ja, wenn er denn bleibt. Er hat ja seine Ausstiegsklausel.
Genau, und Gregor Kobel, und dann ist vorbei. Mhm.
Schlotterbeck hat sich aber nach dem Spiel jetzt hingestellt und hat gesagt, ich hoffe mal, dass uns der Ole Boog einen Kader hinstellt, dass wir nächste Saison die Bayern angreifen können. Klingt natürlich erstmal schön, macht wieder ein bisschen Hoffnung für die BVB-Fans, dass er wirklich bleiben will. Schlechte Nachricht, auch da gibt's heute im Transfer-Update mehr zu. Serhou Guirassy denkt aktiv an den Abschied. Also ich glaube auch, da wird sich einiges tun. Gesicht wird sich verändern. Was ich positiv fand, nicht nur Julian Brandt, Niki Süle wurden verabschiedet, sondern auch Sebastian Kehl. Wir hatten drüber gesprochen, als die Freistellung gemacht wurde oder bekannt gegeben wurde, dass das halt auch so eine Clublegende ist, der durch die Vordertür verabschiedet werden muss. Und auch den haben sie gebührend verabschiedet. Das hat mich sehr gefreut.
Spät, aber doch. Wunderbar.
Ja.
Da muss man natürlich, gehört sich so. Bin gespannt, was der macht in der künftigen Saison. Ja, dann noch kurz Look in die Premier League. Brighton plötzlich wieder internationale Ränge. Da geht's auch rauf und runter. Das ist Wahnsinn.
Ja, aber ein super souveräner Sieg gegen Wolverhampton. Und wir haben weiter im Kopf, der 6. Platz reicht für die Champions League, wenn Aston Villa die Europa League gewinnt und
was
Fünfter
nicht
bleibt.
Passieren wird. Haben wir doch schon.
Ja, hoffentlich nicht. Für Hürzeler hoffentlich schon. Dann wäre Platz 6 Champions League, haben sie gut gemacht. Und Titelkampf, unendlich spannend. Ja. Manchester City gewonnen. Da waren sie wieder nah dran an Arsenal, die sich dann am Sonntag schwer tun gegen West Ham ohne Ende. Spät, ich glaube 82., 83. das Führungstor machen und in der Nachspielzeit den Ausgleich fressen. Alle sind völlig schockiert und dann gab es wirklich minutenlang VAR-Intervention, weil nach einer Ecke, bezeichnenderweise nach einer Ecke, David Raya, der Keeper, gefoult wurde. Für mich klares Foul, wenn man sich's anschaut. In England flippen sie alle trotzdem völlig aus, weil Arsenal hat die Saison, glaube ich, 3, 4, 5 Tore gemacht. Die wurden dann auch alle zusammengeschnitten, wo der Torwart ähnlich bearbeitet wurde und der Treffer hat gezählt. Und da sind wir dann wieder bei so einer Linie, die eingehalten werden muss. Deswegen waren sie in England ziemlich erzürnt.
Jetzt kriegen wir das Ding hier 32 Minuten glatt über die Bühne und jetzt legst du Uli wieder die Schiedsrichter-Thematik hin. Wir lassen das.
Wir haben keine Zeit dafür, Uli. Wir haben keine Zeit.
Ich weiß von nichts.
Ja, aber
also Arsenal aber weiter in der Pro-Position.
Das war ja unfassbar wichtig aus Arsenal-Sicht, dass dieses Tor zurückgenommen worden ist. Sonst hätte City wieder wieder die Oberhand erlangen können. Torverhältnis ist ja da nach wie vor auch 42 zu 40. Jetzt sind es 5 Punkte Rückstand mit einem Spiel weniger, was City hat.
Mittwochabend.
Gegen Crystal Palace. Live bei Sky.
Gegen Crystal Palace, genau.
Machst du das?
Auch hochspannend. Nee.
Da guckst du zu. Sehr gut.
Ja. Ich bin jetzt schon heiß, merkt ihr?
Genau. Glaskugel, Leute. Glaskugel.
Genau.
Ich weiß noch, wen ich hatte. Wir haben uns, glaube ich, auf die Champions League konzentriert. Da haben wir jetzt ja gar nicht drüber gesprochen. Aber falls ihr es auch nicht mitbekommen habt, Bayern ist raus. Und deswegen ist mein Tipp auf jeden Fall schon mal nicht aufgegangen mit Alex Pavlovic, der in meiner Fantasie das goldene Tor gemacht hätte.
Wir können das Ganze abkürzen, weil Uli war bei Manuel Neuer, wie immer. Und
der Anfahrer?
Ja, ich sag mal so, hat auch nicht geklappt.
Doch.
Und ich war bei Leon.
Natürlich. Der war der beste Mann. Der war wieder Wahnsinn. Der muss mit zur WM. Aber,
Uli, keine Punkte für Verlierer, oder? Also,
nein,
verloren,
alles gut, alles raus. Gut.
Bei mir, Leon Goretzka ist fast ein Minuspunkt. Der wurde gar nicht eingewechselt.
Boah, das ist hart.
gegen PSG. Aber, und das habe ich auch live in der Watchparty auf Sky Sport News gesagt, habe ich nicht ganz verstanden. Also ich wäre der Letzte, der Vincent Kompany kritisieren würde. Der weiß es auch besser als ich, tausendmal besser als ich. Aber hat mich schon gewundert. Nach dem Heidenheim-Spiel und die Art und Weise, wie Goretzka spielt, dass er so für die Mission Brechstange keine Minute kriegt. Er wird einen Grund gehabt haben.
Uli, gib uns noch, noch 30 Sekunden zu diesem Spiel. Weil irgendwie so richtig gehalten, was das Hinspiel versprochen hat. Für dieses Rückspiel kann man nicht behaupten, ne?
Nee. Aber Luis Enrique Masterclass, ich glaube, so kann man es zusammenfassen.
Ja. Allein ich fand die Bayern auch nicht wo sie hingehören.
Das stimmt, aber wenn ich allein an die Abschläge von Safonov, vom Keeper, denke, der jeden Ball links ins Seiten ausgeschlagen hat, wenn er ihn am Fuß hatte, wo man beim ersten Mal dachte,
der kann es nicht.
Beim zweiten Mal dachte ich schon, jetzt so langsam wäre ich als Mitspieler sauer. Aber die Tatsache, dass keiner sauer war, hat gezeigt, okay, da ist ein Plan dahinter. Und dann hat er ja wirklich 3, 4, 5 Bälle immer wieder dahin geballert, damit PSG die Seite wieder zumacht, damit Olise keinen Raum kriegt. Luis Enrique ist für mich mit Abstand aktuell der beste Trainer der Welt. Und dieses Duell hat dann auch Kompany gegen ihn verloren. Also Enrique, über jeden Zweifel erhaben.
Übrigens, ganz coole Geschichte. Ich habe Ralf Hasenhüttl getroffen beim Trainieren. Ja, und da habe ich gesagt, du sag mal, was war denn das da eigentlich, dass der die Bälle da raus hat? Da sagt er, das kann man schon mal so machen, so mit seinem leichten österreichischen Schmäh, hat er gesagt, habe ich mal auch gegen Bayern gemacht, mit Ingolstadt. Ja, weil dann musst du den Ball nicht rausspielen, dann hast du ihn schon mal vorn in der gegnerischen Hälfte und dann versuchst du zuzustellen und hoffst, dass ein Fehler passiert. Ist auch 60 Minuten gut gegangen damals, aber dann haben wir trotzdem verloren. Also, er hat's relativiert, der Ralfi. Hasi. So. Männer, jetzt.
Die Glaskugel.
Der Blick nach vorn in die Glaskugel. Ja. Letzter Spieltag. Letzte Möglichkeit zu punkten. Gibt's eigentlich ganz kurz noch einen Zwischenstand? Wie steht? Hast du den im Kopf, Timo?
8-7-5.
Für Uli?
Sage ich jetzt aus dem Kopf. Uli, ich bin quasi raus, außer. Ich sag, letztes Tor entscheidet, so wie auf dem Bolzplatz früher. Denn wenn Stefan Schimmer, und das sage ich hier und jetzt, mein Stefan Schimmer, der Bomber aus Heidenheim, wenn der unsere Jungs von der Ostalb zum Klassenerhalt schießt, dann habe ich gewonnen. Dann ist auch alles andere egal.
Ja,
gut.
Ja, finde ich okay.
Ich wollte auf Pieringer gehen. Jetzt muss ich mir was anderes einfallen lassen.
Uli?
Ich wollte auf Pieringer gehen, aber ich nehme Jackson. Jackson muss jetzt mal Tor machen und wird Pauli in der Klasse.
Jackson. Nein, nimm mal den Jackson von Bayern.
Nein, bist du irre?
Ich habe gerade noch parallel gegoogelt, so ob er wirklich noch kein nicht. Bundesliga-Tor hat. Natürlich hat er noch kein Bundesliga-Tor. Du hast eben nicht St. Pauli gesagt. Ich habe St. Pauli gesagt, dass die 16er werden. Warum nimmst du jetzt einen von St.
Stimmt.
Pauli?
Uli geht ja auf seine Wölfe eigentlich.
Ja, was, weil die Wölfe mir wurscht sind. Also Jackson, hör mal.
Jetzt kommt alles raus.
Boah, wenn das eintritt, da beiß ich in den Fernsehtisch. Okay, dann nehme ich. Ich muss ja auch einen von St. Pauli nehmen. Ich nehme Fujita.
So. So, gut. Dann haben wir das. Ich mach hier den Deckel drauf.
Schönes Finale.
Wir müssen attackieren. Tschüss. Volle
tschüss.
Woche.
Macht's tschüss, gut. Mein Hase. Die Glocke. Ciao. Ciao, tschüss. Ciao. Ciao, ihr
Jackson. Lieben.
Ai, ai, ai. Ja, Wahnsinn. Ja, ja.
Ja, Uli. Uli, eins willst du was sagen, ja? Uli, du hast überhaupt keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung.